Ja, moin, moin. Ich freue mich, dass wir heute wieder über Gottes Wort nachdenken dürfen, und wir wollen das anhand ab der Apostelgeschichte 16 tun. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Bibel aufschlagt, und wir haben gestern gehört, dass der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern unterwegs ist auf der zweiten Missionsreise, um dort die Gemeinden zu stärken. Diese Zickzackwege führen dazu, dass er sich ins Bett legt und eine Vision bekommt. Und ich lese noch einmal Apostelgeschichte 16, Vers 10. Dort heißt es: Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien. Oder ich lese erst nochmal diese Vision, Vers 9. Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Jetzt kommt Vers 10. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien auszureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Diese Vision ist außergewöhnlich, das haben wir gestern schon festgestellt. Diese Vision bietet eine Menge von Fragen. Einige Fragen haben wir andeutungsweise versucht zu beantworten. Das ist eine ganz einfache Sache, ein einfacher Befehl, eine einfache Vision, aber in seiner Auswirkung doch nicht so ganz so einfach, wie wir das im Allgemeinen denken. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ein Schlüsselwort ist das Wort helfen. Es kommt aus der Militärsprache, so habe ich gestern erklärt, das ist der Hilferuf eines von einem gegnerischen Pfeil oder Schwerthieb getroffenen Menschen. Er hat Schmerzen, er blutet, er schreit förmlich nach lauter, in seiner Verzweiflung nach Hilfe. Er ruft also nicht in erster Linie darum, dass er Heil braucht, in Anführungszeichen, dass er in den Himmel kommen möchte, sondern er möchte in seinem Schmerz Heilung erleben. Eigentlich ist die ganzen Geschichten des Herrn Jesus Christus, und das haben wir eben in dem Lied ja interessanterweise zum Ausdruck gebracht. Ich möchte euch einfach noch einmal bitten, ich liebe dieses Lied und die einzelnen Strophen. Es heißt ja hier ja ausdrücklich im Vers 2, Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht, denn wer Jesus Christus ansieht, sieht in Gottes Angesicht, wie er Kranke heilt und wie er die Sünder liebt, wie er jedem Menschen achtet und am Kreuz sein Leben gibt. Also die Menschen zur Zeit des Herrn Jesus hatten auch ihre körperliche, ihre schmerzliche, ihre seelische Nöte. Und die haben wir ja auch. Wenn wir beten, dann beten wir ja auch darum, dass Gott uns die Schmerzen wegnimmt, dass Gott uns in unserer Trauer beisteht, dass Gott uns einen Ehepartner gibt, dass Gott uns Kinder schenkt, dass Gott uns so viele schöne Stunden, Tage beschert, wie es irgend möglich ist. Wir denken oft, wir müssten als Christen zuerst daran denken, dass wir unsere Schuld loswerden, dass wir einen gesicherten Platz im Himmel haben. Ja, das stimmt alles. Aber die Menschen unserer Welt, sie haben zunächst einmal diesen Hilfeschrei, und diesen Hilfeschrei zu hören, das ist eigentlich das, warum eine Gemeinde in dieser Welt überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. So, und jetzt steht der Apostel Paulus am nächsten Morgen auf, und dann heißt es einfach in diesem Verlauf der Geschichte, ich habe den Vers ja schon vorgelesen, dass er sich mit seinen Mitarbeitern bespricht, und jetzt kommt der Unterschied. Wir merken, Vers 6 ist der sogenannte Sie-Bericht, und Vers 10 beginnt der sogenannte Wir-Bericht. Also oben in Vers 6 heißt es, sie durchzogen aber Bikinien, und in Vers 10 heißt es, als er das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Das bedeutet, dass in dieser Zwischenzeit Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte dazu gekommen ist und vielleicht noch der eine oder andere auch noch. Deswegen muss man bei der Apostelgeschichte immer ein bisschen aufpassen, wo ist der Sie-Bericht und wo ist der Wir-Bericht. So, einer hat die Vision. Nicht die ganze Brüderstunde, entschuldigt diesen Ausdruck, ich will das gar nicht in die Neuzeit, nicht die ganze Brüderstunde, nicht die ganze, alle Ältesten haben die gleiche Vision, sondern das ist einer, der die Vision hat. Und er erzählt ihnen diese Vision. Und das habe ich versucht, deutlich zu machen in diesen zwei ersten Punkten, die er bei der Präsentation seht. Es ist ein offener Weg da. Es ist eine Tür wird geöffnet. Und sehr häufig wird im Neuen Testament der Begriff Tür verwendet, um etwas deutlich zu machen, dass wir eine offene Tür haben, um den Menschen zu dienen. Eine offene Tür. Und Paulus und seine Mitarbeiter entdecken plötzlich einen offenen Weg, als ob das Stoppschild weg ist, als ob eine Tür sich öffnet. Und dazu zählt tatsächlich dieser Klick des Neuens. Eine neue Dimension öffnet sich. Also, ich habe da schon einmal gesagt, Paulus hat vermutlich ziemlich eng gedacht. Das ist jetzt mal ohne Wertung gesagt. Er hatte nur einen besonderen Fokus. Und durch diese Vision öffnet sich dieser Fokus. Er beginnt eine 360-Grad-Wendung. Er dreht sich sozusagen einmal rund. Und merkt plötzlich, dass er nicht in Kleinasien bleiben soll, wo er sich befand, sondern dass Gott diese Tür nach Europa öffnet, die er sich vielleicht irgendwann mal ersehnt hatte, aber die für ihn bis dahin überhaupt nicht denkbar war. Und ich glaube, das ist so ein Schlüsselmoment, dass eine neue Denkrichtung da sein muss, um überhaupt vorwärts zu gehen. Um etwas Neues zu denken, muss ich Altes zurücklassen. Das funktioniert nicht alles. Wir können nicht Altes und Neues zur gleichen Zeit haben. Das lehrt uns schon die Sprüche. Die Sprüche sagen, muss sagen, lasst den alten Acker, pflügt jetzt ein neues. Denkt in einer Dimension, in einer Weite, die ungeahnte Folgen haben könnte. Aber der Apostel Paulus weiß, diese Vision, die er hat, kann er nicht alleine ausführen. Er braucht die anderen. Und man hat den Eindruck, sagt mal so, die sitzen jetzt beim Frühstück und sie reden darüber, sie beraten und es wird zu einem Team. Es kommt zu einem Teamzusammenschluss. Ich habe das mal negativ gesagt, was Team heute bedeutet. Vom Sie zum Wir, zum Team, nicht toll ein anderer machst, also T-E-A-M, sondern einer für alle. Und alle für einen. Sie haben alle die gleiche Blickwinkel, obwohl nur der eine diese Vision hatte und sozusagen sagt, wir wollen nach Mazedonien. Und jetzt kommt es. Sie wissen aber auch, dass die notwendige Hilfe von allem in dem Entschluss liegt. Das heißt hier am Ende von Vers 10, wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also die wirkliche Hilfe liegt tatsächlich darin, den Leuten das Evangelium zu verkündigen. Und das bedeutet für mein Leben, sozusagen ist das vor 3 Jahren noch einmal so, hat das in mein Leben noch einmal so richtig hineingeschlagen und zu sagen, was verkündige ich eigentlich? Was ist meine Daseinsberechtigung? Als Christ und auch als vollzeitlicher Mitarbeiter im Werk Gottes. Was soll ich tun? Und ich bin wieder zurückgestoßen worden auf diese ganz simple Aussage, Gott hat uns gerufen, das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft. Deswegen gilt es, frohe Botschafter zu sein. Das Evangelium ist das, was die Welt wirklich braucht und was die Welt verändert. Und immer dort, wenn Menschen beginnen, in ihrem Umfeld wieder neu zu begreifen, ich muss das Evangelium verkündigen, verändert das Evangelium zunächst einmal uns selbst. Und deswegen ist es ganz notwendig, um es noch einmal zu sagen, zu begreifen, dass sie nun überlegen, und jetzt kommt Vers 16, oder Kapitel von in Apostelgeschichte, Kapitel 16 von Vers 11 bis Vers 13, indem sie das beschlossen haben, wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrakis und am folgenden Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien. Eine Kolonie in dieser Stadt, aber verweilten wir einige Tage. Da nehmen wir es nochmal zurück in die Vision. Da steht ein mazedonischer, wie war das? Ein mazedonischer Mann. Der redet. Und es ist ein Hilfsschrei, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Wie kommt man nun von Asien nach Mazedonien? Und es sind Überlegungen, sie sind eigentlich, wenn man das so liest, und es steht ja jetzt auch nicht umsonst da, diese Städte, wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrakis und am folgenden Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, sondern es geht darum, dass diese Leute bestimmte Dinge beraten haben. Wie kommen wir nun dorthin? Sie müssen verschiedene Dinge überdenken, sie müssen abwägen und sie müssen Entscheidungen treffen. So, die Vision ist nicht so detailliert, wie wir das oft gerne hätten. Es heißt dort nicht, komm nach Mazedonien, nach Philippi, in die Straße im Letsch 31, das steht da nicht, sondern in Mazedonien. Ich habe gestern oder vorgestern gesagt, man stellt sich noch einmal vor, der Ruf käme nach Nordrhein-Westfalen. Der nordrhein-westfälische Mann wird sagen, komm herüber nach Nordrhein-Westfalen und hilf uns. Was würde ich jetzt tun? Wo würde ich jetzt hingehen? Ich würde wahrscheinlich überlegen, wen kenne ich denn in Nordrhein-Westfalen? Und dann würden wir spontan wahrscheinlich sehen, 20, 30, 40, noch ein bisschen überlegen, über Nacht schlafen, würden wir 50 Leute anfangen. Und dann würde ich vielleicht eine Telefonaktion starten, würde den Ralf Kautemann anrufen, würde sagen, soll ich vielleicht nach Refrath kommen? Der wäre vielleicht erschrocken und würde sagen, naja, was wollen wir mit dir hier in Refrath? Nach Köln, nach Monheim-Baumberg. Wo soll ich jetzt hin? Was? Nach Mazedonien? Genau. Dafür ist ein Team da. Man muss überlegen, man muss beraten. Man kann also nicht einfach ins Reisebüro gehen und mal schnell googeln und kann sagen, naja, wir googeln jetzt mal, wie komme ich jetzt dahin? Oder soll ich erste Klasse mit dem Hubschrauber dorthin fliegen oder mit dem Schiff. Wie mache ich das am besten? Und es wird hier einfach ganz simpel erklärt. Wenn man sich die Landkarte anguckt, wird man sagen, naja, sie hätten ja noch ein bisschen Kleinasien runterwandern können. Sie hätten ja auch nach Thessalonik gehen können. Sie hätten ja so viel tausend Möglichkeiten. Aber diese ganze einfachen, simplen Sachen machen deutlich, wir gehen nach diesen Weg. Und sie kommen nach Neapolis. dann muss man 15 Kilometer auch noch hinaufwandern, um nach Philippi zu kommen. Denn Neapolis ist nur eine Hafenstadt und Philippi liegt 15 Kilometer weiter weg. Wieso gehe ich jetzt nach Philippi? So, und wenn ich der Apostel Paulus wäre, dann würde ich wahrscheinlich denken, oh, bin ich auf dem Schiff, überquere, komme nach Neapolis und ihr habt das wahrscheinlich im Fernsehen schon gesehen oder schon selbst erlebt. Wenn ihr ein Hotel gebucht habt, an einem Flughafen, dann steht dann plötzlich einer mit dem Schild, herzlich willkommen, Paulus. Vielleicht hat der Apostel Paulus gedacht, ich bin der Einzige, der, was hat er gesehen? In der Vision einen mazedonischen Mann. Der Paulus war der Einzige, der diesen Mann gesehen hat. Und vielleicht hat er ein fotografisches Gedächtnis gehabt. Wenn ich Paulus gewesen wäre, ich hätte mir die Brille geputzt, hätte mir jeden Mann ganz genau angeguckt, der mir jetzt da auf europäischem Boden begegnet. Na, vielleicht sah er doch so ähnlich aus wie der Mann. Nee, doch ein bisschen größer wie der Ralf. Bisschen anders wie du. Ja, ein bisschen belabter wie der oder so. Ja. Ich wäre völlig auf die Suche gegangen. Wo ist jetzt dieses Gesicht, was ich gesehen habe? Ich hätte mich förmlich verkrampft. Ich hätte ganz eng geguckt. Und ich wäre nach Philippi in die Fußgängerzone. Und hätte genau geguckt, er hat einen mazedonischen Mann. Der Ruf war ein Militärruf. War es vielleicht ein Soldat, der eine Uniform trug? War es vielleicht ein Gastwirt oder ein Bäcker? Oder sahen die Männer in Mazedonien alle gleich aus, hatten alle Schlips und Kragen an? Also eine mazedonische Kracht, versteht ihr? Ja. Sie sind also dort. Es heißt dort am Ende von Vers 12, sie verweilten dort einige Tage. So, ich habe eine Vision, will auch Ihnen das Evangelium verkündigen und habe eigentlich gar keine Zeit. Jetzt soll ich noch ein paar Tage warten. Das gibt's doch alles nicht. Habe ich mich vielleicht doch geirrt. So, gehen wir mal weiter in den nächsten Vers. Vers 13 und bis 15. Und am Tag des Sabbats gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt, und sie nötigt uns. Paulus in der Fußgängerzone sieht die Stände, die Verkaufsstände, und ist auch auf der Suche, das war eine Strategie, nach der Synagoge in dieser Stadt. Und ach du Schreck, in Philippi gibt es noch nicht einmal eine Synagoge. Die Verbindung, die er aufgesucht hat zu den Juden, scheint zu zerbrechen in seiner Not. Er hat den mazedonischen Mann nicht gesehen, er sieht keine Synagoge. Aber er erkundigt sich, er weiß, in jeder Stadt, wo es Juden gibt, gibt es entweder eine Synagoge oder die Juden versammelten sich aufgrund der babylonischen Gefangenschaft. Das war ein Brauch, der durch diese babylonische Gefangenschaft entstanden war, an einem Wasser, an einem Fluss. Denn als die Juden in Babylon in der Gefangenschaft waren, gab es keinen Tempel. Sie blickten in die eine Richtung zu dem Tempel Jerusalem, um zu beten, wie es Daniel tat. Aber wir kennen auch aus dem Psalmen etwa diese Formulierung. Wir saßen an den Wassern zu Babel, wenn wir an Zion dachten. Und wir hängten unsere Musikinstrumente in die Bäume und klagten und weinten. Und dieser Psalm war der Ausgangsmoment, dass die Leute später gesagt haben, wenn es keine Synagoge gibt, setzen wir uns wie damals die Juden an ein Wasser, um dort unsere Gottesdienste zu feiern. Das war eine traditionelle Sache. Und nun ist es Sabbat. Und aus dieser Tradition entwickelten sich andere Traditionen. Und wie das im Christentum auch ist, eine Tradition ist keine biblische Anordnung, sondern sie entwickelt sich. Und diese Entwicklung, die wird hier total interessant geschildert. Paulus wartet ab, bis der jüdische Sabbat kommt. Die gingen vor das Tor, Vers 13, an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Ich glaube ganz sicher, dass Paulus, der ja aus der jüdischen Tradition kam, der alte Christen verfolgt hat, das war ein Kenner des Gesetzes, der ist auch pünktlich zu diesem Gottesdienst an das Wasser gekommen. So, und was erleben diese Leute dort an diesem Wasser zu Babel? Guckt nochmal genau rein in diesen Text. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Ein jüdischer Gottesdienst darf schon immer nur dann stattfinden, wenn mindestens 10 Männer da sind. Sonst fällt der Gottesdienst aus. Stellt euch mal vor, wir würden als Gemeinde diese Tradition übernehmen. Am Mittwochabend ohne Corona in einer Bibelstunde. Wir sind in der Bibelstunde und würden warten. Das ist gleich 7:30. Mal zählen. 1, 2, 3, 4. Sind das 5 Männer da? Wenn jetzt nicht schnell die nächsten 5 kommen, haben wir heute Abend Bibelstunde frei. Und dann können wir wieder nach Hause gehen. Das bringt Tradition mit sich. 10 Männer und es findet eine Bibelstunde statt. 8 Männer, keine Bibelstunde. Und der Apostel Paulus sitzt nun da, er denkt, dort sind Männer. Vielleicht dachte er, der Mazedonier ja ein Jude. Und dann macht der Apostel Paulus in diese Denkrichtung, die er hat, ist noch offener. Der setzt sich wirklich dahin und redet mit Frauen. Das wäre ein Fall für die Bildzeitung damals gewesen. Das war so sensationell, das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ein Mann sich wirklich dorthin setzt, obwohl keine anderen da sind, außer Paulus und seine Mitarbeiter. Und Paulus, der Wortführer, wird und er nun anfängt, sich mit diesen Frauen zu unterhalten. Das heißt noch einmal, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin. Diese Gemeinsamkeit, diese gemeinsame Religion, die Suche nach Gott, war die Verbindung, damit die überhaupt ins Gespräch kam. Die Etikette des Geboten von Paulus, ohne Worte seine Wege zu gehen. Aber das tut er nicht. Weil er jetzt plötzlich merkt, hier spricht der lebendige Gott und hier ist Gott wirklich am Werk. Und diese Frauen, die dort sitzen, da sticht eine sozusagen heraus und das ist Lydia. Und das heißt hier noch einmal in Vers 14, und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ich finde es irgendwie total faszinierend, dass dort auf der einen Seite Frauen sind, die Gott anbeten wollen, die auf der Suche nach Gott sind. Und diese Purpurkrämerin, diese Geschäftsfrau aus der Stadt Thyatira, die Lydia, die sticht aus dieser Gruppe der Frauen heraus. Und diese Frau hört und gibt Acht auf das, was Paulus sagt. Paulus öffnet die Schrift. Paulus öffnet auf das, was er zu sagen hat. Er hat nicht irgendetwas zu sagen. Und ich glaube, das Größte, jetzt komme ich noch einmal zurück auf die Hilfe. Wir müssen als Christen die Schrift kennen. Ich kann immer nur sagen, wer die Schrift nicht kennt als Christ, der lebt irgendwie falsch. Und ich kann immer nur sagen, lesen, 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 lesen und noch einmal lesen. Und lest das ganze Wort. Und das Wort wird uns wirklich verändern. Wer Gottes Wort liest, schaut in das Angesicht Gottes. Lest nicht so viel andere fromme Bücher. Lest als Brüder nicht so viel Kommentare. Sondern lest die Bibel. Gott spricht durch sein Wort. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben tausende Hauskreisstunden gehalten und wir haben vor 3 Wochen in Rendsburg mit einer neuen Kleingruppe begonnen. Eine Schwester aus unserer Gemeinde war es ein unglaubliches Anliegen. Sie sah so eine Menge Leute, die am Rand der Gemeinde waren, in die Gottesdienste kamen und irgendwo den Zugang zum Wort irgendwie suchten. Und dann hat sie gefragt, ob ich nicht bereit wäre, einen Glaubensstundkurs, einen evangelistischen Hauskreis zu machen. Und dann habe ich hin und her überlegt, wie wir das am besten machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das so, wie ich das all die Jahre in Schleswig-Holstein gemacht habe. Und möchte das auch an dieser Stelle noch einmal. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir haben also gestartet am Samstag Nachmittag um 17 Uhr. Am letzten Samstag geht's weiter. So. Das Erste, was jeder Teilnehmer in einem Hauskreis bekommt, ist eine Bibel. Eine richtige Bibel. So. Jeder hat eine Bibel geschenkt bekommen. Das ist meine Bibel, die ich dazu benutze, eine Elberfelder Bibel. Ich sage, diese Bibel ist ein Geschenk von mir für dich. Die gleiche Bibel, die ich habe. Und dann sage ich nicht, schlag mal 1. Johannes 3, Vers 7 auf, sondern ich sage, ich erkläre, die Bibel hat hier oben da eine Zahl, das ist die Seitenzahl, schlagt die Seite 739 auf. Und schon ist die erste Peinlichkeit vorüber. Such selbst einmal jetzt in Windeseile den Propheten Habakuk. Wie gemütlich ist es, wenn ich sagen kann, der steht auf der Seite so und so. Und deswegen sage ich hier oben, an diesem Vers bin ich, lies diesen Vers. Und dann fange ich mit dem Johannesevangelium an. Und ich habe das hunderte Mal gemacht. Und ich bete und ich sage mir, wer im Johannesevangelium von Kapitel 1 bis Kapitel 4 nicht das Evangelium verstanden hat, dem kann ich nicht mehr helfen. In den ersten vier Kapiteln des Johannesevangeliums steht alles drin, was ein Mensch zur Rettung, zu seinem Heil, für seine Hilfe braucht. Und dann schließe ich ab. Dieser Hauskreis soll nicht ewig dauern, sondern ich möchte, dass die Menschen bis zu Kapitel 4 in die Entscheidung kommen, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland aufzunehmen. Das ist mein Flehen von dem Thron des lebendigen Gottes. Und ich glaube einfach nicht, dass das, was hier geschieht bei Paulus, an diesem Sabbatmorgen, an diesem Samstagmorgen, was da alles passiert, das muss ich zu meiner Schande gestehen, das ist mir noch nie passiert. Aber es ist mein Gebet, dass es passiert. Und wisst ihr, was hier passiert, darf doch nicht eine Ausnahme sein. Es müsste eigentlich die Regel sein. Was passiert hier? Guckt noch einmal in die Apostelgeschichte 16, Kapitel 1, 16 hinein. Und wir setzten uns nieder, Vers 13 in der Mitte, und zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Das ist jemand, der hört zu. Das ist jemand vorbereitet und hört zu. Und diese Leute, die jetzt in diesen Hauskreis kommen, hat Gott bereits vorbereitet. Und die Kommentare nach der ersten Stunde waren von den Leuten, die haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich selbst gefordert bin, über die Bibel nachzudenken. Das ist mir völlig neu. Und es kommt immer darauf an, wie ich das mache in einem Hauskreis. Ob ich die Leute herausfordere und frage, Fragen, Fragen, Fragen. Nicht mit frommen Antworten die Menschen vollstopfen, sondern Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn sie die falschesten Antworten geben, Hauptsache sie geben eine Antwort. Und nicht jede falsche Antwort muss man kommentieren. Die Leute müssen herausgefordert werden. Und ich bin immer wieder baff, wie Leute, die noch nie eine Elberfelder Bibel oder eine Lutherbibel in der Hand haben, diese altertümliche Sprache, wie wir oft denken, verstehen. Da bin ich am meisten überrascht worden. Wir können noch so viele neue und neue und neue Übersetzungen machen. Von mir aus gerne. Aber ich bin doch überrascht, dass die Menschen immer alles verstehen. Mit Schulbildung, ohne Schulbildung. Und manche stottern sich einen ab. Wie mancher Christ auch, der nicht weiß, ob man den Namen Timotheus ausspricht oder Timotheus. Und es ist beides möglich. Aber weil wir immer schon brav in die Versammlung gehen, heißt der Timotheus. Und nicht Timotheus. Nur eine andere Bedeutung. Und wir denken, wir hätten es recht. Und es ist völlig egal, ob der den so ausspricht oder so ausspricht. Und genauso ist es hier in dieser Bibel. Ich kann mich erinnern, dass ich gefragt habe, wisst ihr eigentlich, was ein Pharisäer ist? Und es war still und dann sagte einer in Norddeutschland und sagte, ich glaube, ein Pharisäer ist das, wenn man in den Kaffee Rum hineinschüttet. Das ist ein Pharisäer. Ja, genau, du hast recht. Das ist auch ein Pharisäer. Und dieser Mann, der war so gerührt, dass er recht hatte. Und nicht gesagt habe, ach, du hast überhaupt keine Ahnung. Denn wir würden erklären, dass der Pharisäer ist das Gegenstück von einem Sadduzäer. Und dann fragen wir mal weiter, was ist denn jetzt ein Sadduzäer im Vergleich zu dem Pharisäer? Und dann fangen wir auch an zu schwimmen vielleicht. Aber es geht darum, Paulus hat eine andere Botschaft wie all die anderen, die sie jetzt gehört hat. Sie war auf der Suche nach Gott, diese Lydia, und sie hört plötzlich das Wort Gottes in einer völlig anderen Sichtweise. Und ich wäre so, so gerne dabei gewesen, wie Paulus es fertig bringt, dass diese Lydia das versteht und der Herr ist da, der ihr das Herz öffnet. Nicht nur eine Türe nach Mazedonien, sondern der Herr öffnet das Herz und unser Gebet muss sein, jeder Bruder, der hier vorne steht, muss beten, Herr, öffne du das Herz von den Zuhörern. Ich kann das doch gar nicht. Und ich muss beten, Herr, schenke du, dass ich die Tür nicht zuwerfe. Durch mein dummes Geschwätz vielleicht. Durch meine oberschulmeisterisches Gerede. Sondern dass die Tür offen bleibt. Und Paulus macht es eigentlich in einer ganz wunderbaren Art und Weise. Und der Herr öffnet das Herz. Und er gibt Acht auf das, was von Paulus geredet ist. Paulus öffnet die Schrift, Lydia öffnet ihr Ohr, der Herr öffnet ihr Herz. Und später öffnet Lydia auch noch ihr Haus. So, und dann kommt diese Frau zum Glauben. Und das ist das, was ich noch nicht erlebt habe, dass jemand zum Glauben kommt und ich den Mut habe, ein paar Minuten später diesen Menschen zu taufen. Denn dann kommt mein frommes Denkmuster. Hat er das denn jetzt wirklich begriffen? Muss ich das nicht erst prüfen? Muss ich nicht erst die Brüder in der Versammlung fragen? Muss ich meinen Terminkalender zucken und muss sagen, naja, das Taufbecken unserer Gemeinde braucht eine Zeit lang, bis das Wasser heiß ist. Wir haben so viel Tradition um uns herum gebaut. Wir hatten das Zelt von der Barmer Zeltmission in Lenzburg stehen und da kommt ein Ehepaar. Nach der Stunde steht es dort und ich begrüße diese Leute und dann sagen sie, ja, wir kommen aus Wademünde. Das war kurz nachdem der Osten sich geöffnet hat. Und dann sagten die, ja, wir haben gehört, hier ist die Zeltmission und wir sind zur DDR-Zeit zum Glauben gekommen. Wir waren Musiker am Staatsorchester und dann haben wir eines Tages Traktate in Winteln DDR gehabt von Heugelbach. Und diese Traktate von Heugelbach haben dafür zugeführt, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und dann haben wir einen Hauskreis, 12 Leute. Und dann lesen wir die Bibel. Wir hatten nur Kontakt zu den Evangelisten, die auf den Brettern drauf standen. Und dann erzählten sie da. Und ich war in meinem Temperament und war auch ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht neugierig, sondern interessiert. Also, na gut, so beides halt. Und dann sagten, ja, eigentlich müssen wir taufen. Und dann haben sie im Hauskreis geguckt, ja, wie soll das funktionieren? Keiner von uns ist richtig getauft. Wie geht das jetzt? Muss nicht ein Gläubiger den anderen taufen? Kann ein Ungetaufter taufen? Und so kam diese Debatte auf. Und dann haben sie bei einem Bruder angerufen und dann haben sie gesagt, ja, ich habe eine Evangelisation. Und dann sind sie wirklich in ja, ich sag nicht, wo das war, das verrate ich also jetzt nicht. Also das war auch, glaube ich, hier in Nordrhein-Westfalen. In einer Brüdergemeinde war eine Evangelisation. Und dann sind sie hingefahren, von Wolgas, von Wademünde, also bei Rostock. Und sagen dann zu diesen Brüdern, wir würden uns gern taufen lassen. Und dann sagt dieser eine Bruder doch tatsächlich zu ihm, ja, ich muss mich erkundigen. Und dann haben sie gesagt, nee, das dauert zu lange, bis das Wasser im Taufbecken heiß ist. Und wir haben in 4 Wochen sowieso Taufe. Dann kommt doch in 4 Wochen wieder und dann werdet ihr getauft. Und diese beiden Leute haben gesagt, dann fahren wir wieder nach Hause, waren völlig enttäuscht, sind auch nicht wieder dahin gefahren. Jetzt sagen sie, würden Sie uns denn, und dann sage ich auch noch, wir führen morgen eine Taufe an der Ostsee durch. Und dann fragen die, würden Sie uns mittaufen? Und das hörte der Evangelist. Dann hat er mich gepackt, mir an die Seite geschoben und gesagt, du musst es doch erst prüfen, du kannst dich doch nicht erst taufen. Naja, und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe gesagt, das ist der Evangelist, der möchte auch gern noch mal Ihre Geschichte hören. Erzählen Sie die Geschichte noch mal. Und dann habe ich die am letzten Tag getauft. 14 Tage später kam eine Karte. Und dann bedankten sich diese Leute. Und dann sagte ich, wir bedanken uns, dass du uns getauft hast. Und heute an diesem Sonntag hat mein Mann, schrieb diese Schwester, alle 12 aus dem Hauskreis in der Ostsee getauft. 15 Jahre danach bekam ich von diesen Leuten eine Karte. Und sie bedankt sich noch einmal dafür, dass ich den Mut hatte, sie zu taufen. Auch, und in Anführungszeichen, auch wenn ich das nicht so richtig nachprüfen konnte. Und ich glaube, das ist so eine ähnliche Situation hier. Und später, es geht ja weiter in Apostelgeschichte, oder vorher bei dem Kämmerer aus dem Morgenland, das ist ja so ähnlich. Stellt euch vor, der Philippus hätte den Kämmerer nicht getauft. Und ich glaube, dass wir einfach, ja, wie soll ich sagen, den Mut haben müssen. Und nicht so viel überprüfen und hin und her überlegen. Versteht das alles bitte richtig? Ich möchte ja jetzt nicht so eine Taufbewegung, aber mein Herz brennt einfach dafür, dass ich biblisch vorgehen möchte. Auch wenn ich es selbst vielleicht noch nie so gemacht habe, die Gelegenheit noch nicht da war. Aber ich hoffe sehr, dass es der Herr noch irgendwie schenkt. Da gehen wir noch einmal weiter. Und Lydia. Ich möchte noch einmal zurückblättern. Die Vision sagte, ein mazedonischer Mann. Es ist aber am Ende vermutlich eine Frau. Und wo liegt denn eigentlich Thyatira? Lydia war noch nicht mal eine Europäerin, denn sie kam aus Kleinasien. Thyatira ist eine Stadt in Kleinasien. Eines der 7 Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde in Thyatira. Lydia war streng genommen vom heutigen Sprachgebrauch eine Türkin. Eine Geschäftsfrau, die in Europa Handel trieb und zum Glauben kam. Und die nötigt sie, dass sie im Haus bleibt und sie öffnet ihr Haus und sie sagt, wenn ihr seht, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, das Wort gläubig, kann man auch übersetzen mit treu, deswegen steht das ja in der Bibel unterschiedlich. Treu, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, treu und gläubig sind im Griechischen das gleiche Wort, dann, und sie nötigte uns bei ihnen zu bleiben. Also, es ist immer so wie so eine Art Kettenreaktion. Das geöffnete Herz bringt ein geöffnetes Haus mit sich. Das ist einfach, und auch das haben wir im Allgemeinen verlernt, weil wir unsere Sachen zu stark manchmal zu stark von unseren Häusern trennen. Ich kann nur jedem Mut machen, jedem Ehepaar, das auch jung verheiratet ist oder frisch verheiratet ist, fangt gleich an, ein offenes Haus zu haben. Denn wir lernen das nicht einfach im Laufe des Lebens. Wir müssen jetzt anfangen, die Häuser zu öffnen. Ich weiß, dass die Corona-Regel das im Moment nicht zulassen, aber vom generellen Gedanken her. Die offenen Häuser sind die Häuser, wo ganz viel ans Tageslicht kommt. In den Kleingruppen, in den privaten Gesprächen. Und ich merke, dass da, wo Kleingruppen sind, wo Jüngerschaft geprägt wird, auch in der Gemeinde, sage ich ganz klar, wo Jüngerschaft ist, wo zwei Menschen miteinander in der Woche auch durch Zoomen und FaceTime und wie das alles heißt, Kontakt haben. Das belebt dermaßen stark, weil man sich öffnet. Jüngerschaft zwischen zwei Frauen oder zwei Männern, die miteinander beten, miteinander ein Wort aus der Bibel lesen, sich miteinander austauschen. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir anfangen, unsere Häuser zu öffnen. Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihrem Herrn viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Diese aber tat zu viele Tage. Paulus aber tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszutreiben, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Jetzt kommt es zu einem Zusammenstoß. Die wollen zum Gebet gehen, ob sie wieder in diesen Fluss gingen, um dort zu beten, oder in das Haus Lydia, sei einfach mal dahingestellt, oder noch einen weiteren Platz hatten. Und jetzt kommt es dazu, dass ein Piongeist, also ein Wahrsagergeist, als ein Unwesen treibt. Und auch das muss man einfach immer wieder festhalten, dass da, wo der Geist Gottes am Wirken ist, ist immer auch der antichristliche Geist am Wirken. Das ist so. Immer dort, wo Gottes Geist ein Neues schafft, wird der dämonische Geist versuchen, das Neue kaputt zu machen. Und auch das geschieht wieder durch eine Frau, die hier als ein Werkzeug benutzt wird. Das heißt, durch Dämonie und durch das Unverständnis soll der Weg Gottes zunichte gemacht werden. Und hier geschieht auch dieses Wunder. Auf der einen Seite geschieht das Wunder der Neugeburt bei Lydia, und hier geschieht das nächste Wunder, das in dem Namen von Jesus der falsche Geist ausfahren muss. Also wer denkt, Gemeindearbeit ist immer nur eine schöne Arbeit auf roten Gebetten, der irrt. Denn der antichristliche Geist, der falsche Geist, wird immer versuchen, alles kaputt zu machen. Ich möchte jetzt da gar keine Beispiele erzählen. Aber es ist mir wichtig, einfach noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir nicht denken, dass der Heilige Geist nur am Wirken ist, sondern der Geist Satans wird immer alles daran setzen, alles kaputt zu machen. Gestattet mir trotzdem noch einen Ansprung. Aus welcher Stadt stammte nochmal Lydia? Aus Thyatira. Später in der Gemeinde in Thyatira gab es auch eine Frau. Die hatte einen alttestamentlichen Namen. Die hieß Isabel. Und ich weiß nicht, ob Lydia wieder nach Thyatira zurück ist. Vielleicht auch in diese Gemeinde. Will auch gar nicht spekulieren. Aber auf der einen Seite öffnet Lydia ihr Haus. Sie kommt auf diesem sagenhaften Weg zum Glauben, wird getauft. Und auf der anderen Seite ist hier eine Frau befangen mit dem Wahrsagergeist. Und dann ist diese dritte, die Isabel, im Thyatira. Und was wird von ihr gesagt? Sie verführt die Knechte des Herrn. Was war in diesem Kreis von der Isabel so interessant? Könnt ihr heute Abend mal das entschreiben, oder morgen früh am besten, dann könnt ihr nicht gut schlafen, wenn ihr das heute Abend noch nicht. Was macht die Isabel? Sie erforscht die Tiefen Satans. Das war das Thema von der Isabel. Und das war das Reizvolle. Die Tiefen Satans sind offensichtlich viel interessanter wie die Tiefen von Christus. Die Tiefen Satans zu erforschen, das köppelt und schenkt Verführung. Pur. Und ich glaube, dass Isabel, wenn man diesen Namen Isabel zu Deutsch übersetzen würde, ist es genau das, was Isabel tut. Die verführt ihre Knechte. Der Name Isabel bedeutet die Keusche. Eine Frau, die sehr keusch wirkte, verführt die Knechte, indem sie nicht von den Tiefen des Christus predigt, sondern von den Tiefen Satans. Und ich muss sagen, da bin ich knallhart, auch in meiner eigenen Gemeinde. Wenn ich merke, dass in den Hauskreisen, in Kleingruppen nicht Christus im Mittelpunkt steht, sondern irgendwelche Sondersachen, wird dieser Auskreis aufgelöst. Denn auch das steht in der Verantwortung von Ältesten. Wenn in den Hauskreisen um irgendwelche spekulativen Sachen geht und nicht um Christus. Denn manche Gemeinde, die ich kenne, und manche Gemeindegründung, die ich selbst erlebt habe, ist deswegen zerbrochen, weil man angefangen hat, über irgendwelche Nebenangelegenheiten zu predigen und zu sprechen. Und das Hauptevangelium, das Evangelium, die frohe Botschaft, außer Acht gelassen hat. Das möchte ich auch in diesem Zusammenhang einfach noch einwerfen. Ja, Vers 19, vielleicht als Schlussgedanke. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und dann kommen diese beiden ins Gefängnis, Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schlossen ihre Füße fest in den Stock. Das ist also Paulus und Silas. Diese beiden sind also zusammen unterwegs, obwohl das Team viel größer war. Sie verkündigen Gebräuche, so wird es gesagt, die wir nicht annehmen wollen. Sie werden verhaftet, sie werden geschlagen. Diese beiden Und wisst ihr, was mich daran so fasziniert ist? Warum ausgerechnet Paulus und ausgerechnet Silas? Weil sie zufällig miteinander gingen? Oder hatte das noch vielleicht einen tieferen Sinn? Was wissen wir eigentlich von Silas? Was ist das eigentlich mit diesem Menschen? Es gibt ja viele Jungs, die den Namen von die heute Silas heißen. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass Silas eine besondere Gnadengabe hatte. Er war nicht irgendeiner in dem Kreis der Mitarbeiter des Apostel Paulus. Es wird uns gesagt, in Kapitel 15, Vers 31, was mit dem Silas los war. Es heißt dort, als sie ihn aber gelesen hatten, also diesen Brief, der dort unterwegs war, als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. So, und jetzt kommt Vers 32. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Also der Apostel, der gefangen genommen wird, und der Prophet, der gefangen genommen wird. Es sind nicht nur zwei Männer mit zwei Vornamen, Paulus und Silas, sondern es sind auch zwei Autoritäten, so möchte ich es einmal sagen. Einmal den Apostel, den Wortführer, den Paulus, durch den Lydia zum Glauben gekommen war, und Silas, der die Gabe der Weissagung hatte, der auch ganz entscheidend mitwirkte, während diese Sache mit der Dämonie war. Das ist also nicht ein Zufall, dass diese beiden Männer gemeinsam unterwegs waren. Ich will eine ganz simple, einfache Anwendung machen. Wenn wir vielleicht einen Besuch machen müssen, bei Geschwistern, dann sollten wir vielleicht auch darüber beten und sagen, Herr, wer soll denn jetzt wirklich mit Ihnen reden? Wer hat jetzt das richtige Gespür dafür? Wer ist jetzt dran? Nicht auch, letztes Mal waren die zwei, jetzt gehen wir die zwei. Wer ist jetzt dran? Wir haben als Älteste, wir haben in Lenzburg 5 Älteste, die hat sich eine Schwester abgemeldet von der Gemeinde. Wir haben überlegt, wer redet jetzt mit ihm? Gehen da zwei Männer dahin? Geht ein Ehepaar dahin? Wir haben überlegt, wir haben gebetet. Wir haben nicht sofort eine Antwort gesucht. Und es festigte bei uns allen fünf, dass eigentlich nur zwei besondere Leute dahin kommen. Und da waren wir beruhigt. Da werden jetzt zwei Schwestern hingehen. Und werden mit dieser Schwester noch einmal reden. Das will ich damit sagen. Es geht nicht darum, wer macht jetzt was irgendwie, sondern zu überlegen, warum sind diese beiden unterwegs, der Apostel und der Prophet, sind genau die Richtigen. Es sind auch genau diejenigen, die hier wirklich helfen können. Und es sind auch die zwei Richtigen, die im Gefängnis landen, auch wenn sie den Sinn noch gar nicht sehen. Wir wünschen uns einfach, dass wir durch diese Andeutungen einfach ein Gespür bekommen. ein Gespür für die Wahrhaftigkeit des Wortes und ein Gespür dafür bekommen und sagen, Herr, wenn auch alle und die ganzen Umstände so eigenartig, so anders sind, wie ich mir das vorstelle, dann möchte ich doch deinen erklärten Willen sehen und deinen erklärten Willen vor allen Dingen tun. Und vielleicht könnt ihr zu Hause überlegen, das Haus vielleicht neu zu öffnen für eine Zweierschaft. Das kann jeder machen. Das ist Alter, kein Thema. Heute gibt es so viele Möglichkeiten. Wir möchten uns einfach Mut machen, wie wir am Anfang gehört haben, in einer neuen Dimension zu denken und zu überlegen, Herr, was willst du mir ganz persönlich durch Apostelgeschichte 16, durch die Gründung der Gemeinde in Philippi mitteilen. Ja, morgen werden wir dann noch vom Gefängnisaufenthalt der beiden hören und noch einige andere Gedanken dazu.